Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 42. Bernhard Weber, Repräsentant des Bundeslandes Baden-Württemberg in China. Seine China-Geschichte begann mit einem Rat eines japanischen Freundes. Bernhard arbeitet und lebt nun seit 1994 in China. Er kann auf seine vielfältigen Aufgaben und Projekte in dieser Zeit zurückblicken, wodurch er viele Erfahrungen sammeln konnte. Nun möchte er dieses China-Wissen gerne an deutsche KMU weitergeben. Er erzählt uns, warum deutsche Unternehmer sehr geschickt und geduldig den chinesischen Markt bearbeiten müssen, um einen gewünschten Geschäftserfolg zu erzielen. Hallo Bernhard, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo. Wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Letzte Woche noch in Shanghai getroffen, heute virtuell. Toll.
Wunderbar. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ich wollte heute ja über deine langjährige China-Erfahrung sprechen. Und du hast ja durchaus einen ungewöhnlichen Start, sagen wir mal so. Dein China-Tipp kommt von einem Japaner. Wie kommt das?
Na gut, ich habe nach dem Abitur nicht gewusst, was ich machen soll. Und habe dann Zivildienst gemacht in Freiburg, um an einer Universitätsstadt ein bisschen die Chance zu haben, mich da in die verschiedenen Fächer mal reinzuhören, und habe nebenbei noch Französisch gelernt bei der Alliance Française. Und da saß neben mir eben ein junger Mann aus Japan, der in Freiburg studierte. Wir haben uns angefreundet und mich hat fasziniert, wie anders er denkt. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, also ich glaube, ich studiere Japanisch, wobei der dann meinte, nee, also das in Japan brauchen wir keine Ausländer, die Japanisch können. Da kannst du später nicht von leben. Und das war 1979. Nicht? Und der meinte eben, überleg doch mal, unsere ganze Kultur kommt aus China. Ja, das ist die Wurzel der asiatischen Kultur. Wenn du dich da interessierst, die machen ihr Land gerade auf. Und dann meinte er, wenn du noch Zeit und Kraft genug hast, kannst du immer noch Japanisch lernen. Und das habe ich dann genauso gemacht. Ich habe dann in Bonn 1980 angefangen, Chinesisch zu studieren und habe dann lange Zeit zwar studiert, davon eben 2 Jahre in China von 82 bis 84 und dann nochmal ein Jahr in Japan. Und habe dann erst 87 angefangen, bei Siemens zu arbeiten.
Ja, ich muss sagen, das ist ein guter Tipp. Du warst wirklich früh im Jahr 82 schon in China. Was war damals die Aha-Erlebnisse von dir über die Lands und Leute?
Na gut, es war halt ein sehr, sehr, sehr armes Land. Ja, man kann sich das, wenn man heute China kennt, überhaupt nicht mehr vorstellen, wie die Lebensverhältnisse waren. Eine Stadt wie Shanghai hatte vielleicht 300 bis 400 PKWs damals auf der Straße, ja. Die Leute sind mit Bus und Fahrrad gefahren und es war eine sehr bescheidene Gesellschaft. Der Lebensraum in Shanghai damals war 1,5 Quadratmeter pro Person. Das kann man sich kaum vorstellen. Ich habe das dann auch miterlebt in einem Haus oder in einem Zimmer, das der Familie eines Freundes gehörte. Und es war eine sehr bleierne Gesellschaft. Ja, also es waren es gerade noch sehr stark geprägt von der Kulturrevolution. Die Leute haben sich gegenseitig nicht getraut. Und es war eine geschlossene Gesellschaft. Man kam auch so gut wie nicht raus aus China und wusste auch sehr wenig vom Ausland und hat dann jeden Ausländer eben betrachtet wie das goldene Kalb oder wie ein Mondmensch. Ja, also wenn ich an der Stadt, an der ich studiert habe, auf die Straße gegangen bin, sind mir immer 50 bis 100 Leute hinterhergelaufen, die einfach mal einen Ausländer sehen wollten und dann nachher auch ausfragen durften, wo man hergekommen ist und warum man in China ist. Und das war so für mich auch der beste Aspekt, dass eben die Leute neugierig waren und man reden konnte. Und es war eine sehr herzliche, für mich persönlich eine sehr herzliche Geschichte, ja, aber man hat das schon beobachtet, dass man halt, ja, dass man von der offiziellen Seite her dann mit sehr viel Vorsicht hier in das Land gelassen worden ist. Ja, also jeder Schritt war genau überwacht und es gab dann immer wieder Gespräche mit der Leitung der Universität, ob man gewisse Dinge machen soll oder hätte machen dürfen. Ja, es war immer sehr lustig eigentlich.
Also das ist jetzt 40 Jahre her und ich kann auch ganz gut vorstellen, weil ich in diesem Jahr in die Schule gekommen bin. Also wir verraten heute mal unser Alter dem Zuhörer. Und das ist gerade mal 40 Jahre her und man überschätzt immer, was in einem Jahr passiert, aber unterschätzt, was in 40 Jahren so passiert. Also das ist wirklich für mich sehr berührend zu hören. Und du bist später nochmal nach China gekommen. Das war, glaube ich, 1994. In der Zwischenzeit von 82 auf 94 ist auch vieles passiert. Du hast selber gesagt, 2 Jahre in Japan Zeit verbracht und dann noch später 4 Jahre in USA in Silicon Valley gearbeitet und zum Schluss 94, wie gesagt, nach China gekommen, um zu arbeiten. Wie war damals die Aha-Effekte in der Arbeitswelt?
Na gut, der erste Aha-Effekt, das gab sich gleich am ersten Tag, als ich in meine Firma hier in Nanjing gekommen bin. Ich war bei Siemens angestellt und war kaufmännischer Leiter einer kleinen Siemens Joint Venture damals hier in Nanjing. Und bei meinem ersten Tag habe ich eben mein bestes Chinesisch zusammengepackt und dann halt als erstes gesagt: Liebe Genossen, guten Morgen. Und die haben sich vor Lachen fast überschlagen, weil innerhalb von den Zeit, von den paar Jahren, in denen ich nicht mehr in China war, hat man eben aufgehört, sich gegenseitig als Genosse anzureden, ja, sondern eben als Herr und Frau. Und das habe ich dann, ich habe dann eine relativ schnelle Lernkurve zulegen müssen, ja, um dann wieder reinzukommen. Und da war natürlich dann China schon auf dem absoluten Wachstumskurs, ja. Und wir haben damals Automatisierung für Kraftwerke verkauft. Das war ein hochinteressantes Geschäft, weil natürlich sehr viele Kraftwerke gebaut worden sind. Und wir waren mit einem chinesischen Joint Venture Partner zusammen unterwegs. Es war ein großes staatliches Unternehmen. Und ich habe da sehr viele Einblicke bekommen in, wie das staatliche Unternehmen arbeitet, aber auch wie die Kunden arbeiten, wie die Kunden denken. Und ich musste auch immer die Preise für die Verträge verhandeln selber. Ja, und das war auch eine extrem schnelle Lernkurve, weil mich gleich bei der ersten Verhandlung unser chinesischer Vice General Manager aus der Verhandlung rausgezogen hat, weil ich einen Fehler gemacht hatte und mich dann in den Senkel gestellt. Und der hat mir dann beigebracht, wie man hier sowas verhandelt. Ja, das war auch etwas anders, als ich das von Siemens her gewohnt war.
Ja, ich glaube. Und du hattest in den Jahren danach vieles gelernt, auch vieles richtig gemacht. Und erstaunlicherweise hast du viele wichtige Aufgaben auch gehabt, langjährig, zum Beispiel auch als CFO der Landesgesellschaft von Bosch Siemens Haushaltsgeräte in China gearbeitet. Heute wollen wir etwas über deine Erfahrung für die KMU sprechen. Deswegen setzen wir uns in die Zeitmaschine und spulen wir relativ schnell auf die heutige Aufgabe. Und du bist heute Repräsentant von dem Bundesland Baden-Württemberg in China. Eine Organisation heißt Baden-Württemberg International. Da bist du quasi der Geschäftsführer für China. Was macht ihr für die Unternehmen aus Deutschland oder aus Baden-Württemberg?
Ja, wir haben verschiedene Aufgaben. Im Prinzip unterstützen wir als Baden-Württemberg International, sowohl eben aus Stuttgart raus, aber auch hier in China und in den anderen Repräsentanzen, die es gibt weltweit, alle Tätigkeiten, die Unternehmen aus Baden-Württemberg helfen, im internationalen Markt Fuß zu fassen und im internationalen Markt erfolgreich zu sein. Das ist extrem wichtig, ja. Und konkret hier in Nanjing haben wir einen sogenannten Firmenpool aufgebaut. Das heißt, wir unterstützen Firmen, kleinere Firmen aus Baden-Württemberg, auf eine relativ einfache Art und Weise hier in China direkt Fuß zu fassen. Das sieht so aus, wenn ein Unternehmen interessiert ist, dann stellen wir für die hier einen chinesischen Mitarbeiter ein. Dafür braucht das deutsche Unternehmen noch keine eigene Firma in China aufzumachen. Und dieser Mitarbeiter arbeitet so als Repräsentant für dieses deutsche Unternehmen. Der macht eine Analyse vom Markt, der geht zu den Kunden, stellt die Produkte vor. Die Kunden bestellen die Produkte dann nach wie vor direkt über das deutsche Unternehmen. Oft ist es so, dass der dann auch die entsprechenden Händler aufstellt, über die dann die Produkte konkret importiert werden und in China verteilt werden. Der Vorteil ist, die KMU in Deutschland, die kriegen dadurch einen direkten Durchblick für ihren Markt in China. Die kennen dann auch ihre Kunden und die wissen, die leiten praktisch ihren chinesischen Mitarbeiter, als wäre es einer ihrer Vertriebsmitarbeiter. Und kriegen dadurch halt den direkten Zugang zum chinesischen Markt und zum chinesischen Kunden und Anwender. Das ist halt wichtig, ne?
Verstehe, also wenn man Produkte in China absetzt, hilft es dann natürlich. Und aus welchen Gründen sagst du, ist doch besser, dass man mit eigenen Mitarbeitern in China vertreten ist, als nur über Händler oder nur über virtuelle Medien das zu machen? Gibt es dann auch Fälle, wo du sagst, Lessons learned, gut, dass man eigentlich in China ist?
Na gut, es kommt darauf an, Dinge sind ein bisschen verschieden für Produkte, von Produkt zu Produkt. Also wir haben hier jetzt unter den Firmen, die wir hier haben, sehr viele Firmen, oder einige Firmen aus dem Maschinenbau, ja, die eben spezielle Maschinen für gewisse Fertigungsvorgänge bauen, Werkzeuge, haben wir ein paar drin. Und viele von den Unternehmen kommen aus dem Automotive-Bereich. Das heißt, die kamen schon über ihre OEMs, an die sie auch in Deutschland liefern, kamen die schon indirekt nach China. Und für viele war dann auch der Schritt nach China auch darum, um direkt hier in den Einkaufsprozess der OEMs, die sie auch aus Deutschland kennen, die aber hier in China ihre Werke haben, damit berücksichtigt zu werden. Ne? In dem Moment, wenn die dann auch hier sind, natürlich, dann können die auch direkt auf die chinesischen Firmen zugehen, die jetzt kommen. Ja? Es gibt ja immer mehr chinesische Autobauer. Und gerade jetzt in diesem Elektroautomarkt, der jetzt in China ganz groß wird, da ist es halt extrem brauchbar, wenn man dann vor Ort ist, genau weiß, wer wo was will, was macht. Also für die ist es hochinteressant. Und wir haben andere Produkte. Wir haben ein Produkt, das praktisch ein Consumer-Produkt ist. Da gab es auch schon die Verbindung zu einem chinesischen Händler. Die deutsche Seite war da nicht so zufrieden, weil es halt über Jahre hin immer nur die gleichen Quantitäten waren, die bestellt worden sind. Da ist jetzt eben der Mensch, der hier arbeitet für die, der geht jetzt auf diese Leute zu, der zeigt denen die Wege zum richtigen chinesischen Markt, nicht nur online, sondern auch offline, ja. Der eruiert schon mal im Hintergrund alle möglichen Varianten, die hier möglich sind, um in diesen Markt richtig reinzukommen. Es ist ja so, ich meine, oft ist es so, dass die chinesischen Händler nicht sehr gut Englisch sprechen, ja. Dann geht schon bei der Kommunikation schriftlich einiges verloren, mündlich ist es oft noch schlimmer. Das heißt, beide Seiten haben dann immer gewisse Mutmaßungen, was der andere meint, ja. Das ist natürlich für ein normales Geschäft nicht besonders sinnvoll. Wenn die einen Menschen bei uns haben, einen Mitarbeiter, dann, oder eine Mitarbeiterin, dann wissen die genau, okay, das verlangt der Markt, das erwartet die Kundschaft, die und die Kunden hat er gestern besucht, nächste Woche geht er zu denen. Und dann kriegen die in Deutschland auch so das Gefühl, okay, der chinesische Markt, das ist ein ganz normaler Markt, wie jeder andere auch, ja. Wie jeder andere auch mit seinen Besonderheiten, die müssen wir auch bedienen, aber es ist diese Exotik weg oder die Angst davor, dass man um Gottes Willen riesig groß, da kommen wir nie rein, ja. Einfach die Hürde ist weg. So die erst ohne großes Ziel eine Firma aufgemacht zu haben, ohne jetzt dann mit einem Rechtsanwalt mit viel Geld eine Firma aufzumachen, wo man nachher auch nicht weiß, wie es läuft, ja.
Ja, ich kenne auch ein paar Unternehmen, die haben zwar in China Händler, aber das landesweite Marketingfunktion übernehmen sie doch auch selber. Und warum glaubst du, dass es so wichtig ist, dass man die Marketingfunktion dennoch trotz Händler selber betreibt?
Na gut, erstens mal, es ist ja mein Produkt, ja. Es ist ja nicht das Produkt des Händlers. Und keiner kennt das Produkt so gut wie die Leute, die das Produkt entwickelt haben, die das Produkt herstellen. Der Händler hat seine eigenen Interesse, wenn er auf den Markt zugeht, ja. Ich weiß auch nicht, ob der Händler jetzt neben meiner Marke, neben meinem Produkt noch zwei, drei andere ähnliche Produkte verkauft. Das heißt, die Geschichte meine Story für China, meine Story für mein Produkt, die sollte ich schon selber in die Hand nehmen, ja. Und es kann auch sein, dass die Geschichte, dass die Story, die ich erzählen will über mein Produkt, jetzt nicht die gleiche ist, die auf meiner Website in Deutschland hinterlegt ist. Ja, dass es eine andere Geschichte ist. Weil ich komme in China als deutscher Anbieter natürlich schon mit einer gewissen Erwartungshaltung des Kunden. Ja, der Kunde erwartet, wenn ich ein deutsches Produkt kaufe, besonders wenn es auch in Deutschland produziert ist, dass es eine besondere Qualität hat. Ja, dass eine Verlässlichkeit da ist, dass der Kunde wirklich, dass der Hersteller dieses Produkt wirklich sorgfältig entwickelt hat, sorgfältig hergestellt hat und dass es im Verhältnis zu einem chinesischen Produkt gewisse Vorzüge hat. Und diese Geschichte muss man erzählen, ja. Und da glaube ich, da muss man schon sehr, sehr intensiv dran arbeiten, dann auch für den chinesischen Markt dann die richtigen Nuancen zu finden. Natürlich auch dann die richtigen Kanäle, so eine Geschichte zu erzählen, ja. Also nicht unbedingt eine Website nur, sondern eben auch über WeChat in die richtigen Gruppen reinzukommen, die richtigen Geschichten dann an die richtigen Leute auch zu bringen.
Heißt das, dass man unter anderem eine China-Marketing-Story oder Positionierung zu einer Upselling führt?
Das kommt drauf an. Also ich denke mal, unter Umständen schon, ja. Es darf natürlich nicht übertrieben sein. Ja. Also ich meine, der Markt ist extrem, die meisten Märkte sind extrem transparent. Ja. Jeder gebildete Mensch mit ein bisschen Englisch kann sich ans Internet setzen und dann innerhalb kürzester Zeit herausfinden, was die Produkte, in welcher Größenordnung die sich im Rest der Welt bewegen. Ja. Also ich denke mal so, dass gewisse Märkte noch gewisse Risiken Preisunterschiede haben. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ja, ich meine, es gibt so weltweite, man kann argumentieren, es gibt Logistikkosten, es gibt gewisse Nebenkosten noch dazu. Es kann Zölle geben, die was ausmachen, aber irgendwo ist es begrenzt. Ja, also man sollte schon da im Rahmen von einer gewissen Größenordnung sein und sich nicht versuchen, jetzt schnell über das Vergolden des Produktes in China da einen schnellen Reibach zu machen, sondern eher langfristig denken.
Das heißt, wenn man zusammenfasst, als kleines Unternehmen, wenn man Produkte oder Service in China betreibt, in dem B2B-Bereich sollte man in China sein mit eigener Organisation, um die Kundenbeziehung besser zu pflegen. Und in dem B2C-Bereich unter anderem auch, um eine eigene China-Story zu machen, die für den Markt passt. Also, das ist sehr wichtige Empfehlungen von dir. Vielleicht auch in manchen Fällen. Sicherlich hast du da auch Beispiele, dass man gezwungen ist, nach China zu kommen, weil letztendlich die Marke von sich eigentlich schon in China vertreten ist. Da hast du mir neulich auch eine Geschichte erzählt, oder?
Na gut, es kann sein. Ich meine, viele Unternehmen, die in Europa so halbwegs erfolgreich unterwegs sind, denken nicht daran, dass sie ihre Produkte in China auch im Markt haben könnten. Ja. Andererseits gibt es eben sehr viele findige chinesische Unternehmer, die den Markt regelmäßig weltweit ein bisschen anschauen und dann interessante Marken für sich im Vorfeld schon in China anmelden. Das heißt, es kann ganz gut passieren, dass wenn man dann endgültig mal entschlossen hat, jetzt wirklich auf den chinesischen Markt zuzugehen, dass man bei der Anmeldung der eigenen Marke dann rausfinden muss, dass es ein anderer schon belegt hat. Das ist natürlich peinlich, ja.
Lieber KMU, prüft bitte nochmal, ob eure Marke schon in China sowieso schon vorhanden seid, bevor ihr da eure eigene China-Planung macht. Ja, also nun, falls ein Unternehmen sich entschieden hat, auch in China mit eigener Organisation zu vertreten zu sein, und dann gibt es natürlich viele Themen, die man von Anfang an richtig machen soll, von Standortsuche bis zu Mitarbeitersuche. Und ein Thema hast du damals gesagt, es ist sehr wichtig, haben wir im Vorbereitungsgespräch gesprochen, das ist das Thema Steuer. Und kannst du da noch ein bisschen tiefer erläutern?
Na gut, also man sollte da nicht versuchen, die Steuern irgendwie einseitig zu optimieren. Ja, die chinesische Steuerbehörde ist relativ empfindlich für das ganze Thema, was die Transferpreise zwischen verbundenen Unternehmen angeht. Das heißt, wenn ich eine eigene Sales Company in China habe und ich verkaufe meine Produkte an dieses Unternehmen, dann muss ich die relativ strikt nach Arm's Length Principle bedienen. Das heißt, als wären das zwei unabhängige, nicht verbundene Unternehmen. Es muss dann ein gewisser Profit auch bei dem Unternehmen in China bleiben, der dann versteuert werden kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann die Steuerbehörde hier vor Ort das entsprechend anpassen. Und das ist dann relativ unangenehm, weil man natürlich dann im Kreuzfluss sozusagen dann auch in Deutschland versuchen muss, das wieder zurechtzuschieben. Ja. Im Anfang ist es sicher nicht so wichtig, wenn da keine großen Beträge laufen, aber in dem Moment, wenn da größere Rechnungen gestellt werden, dann muss man da sehr sorgfältig arbeiten. Das ist kein Hexenwerk, ja, das ist alles normale Buchhaltung hin und her. Aber man muss dann schon von ungefähr gucken, was der Fiskus sich vorstellt, was ein angemessener Gewinn für das Unternehmen in China ist. Und das hängt immer sehr stark von der Industrie ab. Ja, am Anfang, wenn man dann wirklich in die Firmengründung geht, macht es durchaus Sinn, auch mal mit der Steuerbehörde vor Ort in China darüber zu reden, wie man sich da am besten aufstellt, damit dann nicht nach einem Jahr dann unangenehme Fragen kommen.
Sowas muss man sich schon am Anfang Gedanken machen, oder reicht es, dass man später über die Konstruktion dieses Steuermodells nachdenkt und noch im Nachhinein optimiert? Was empfiehlst du?
Also ich würd mir es am Anfang ich würde es mit reindenken, ja. Und man kann das dann auch in die Preisgestaltung, die ja relativ zwischen den Unternehmen doch relativ transparent sein sollte, kann man das damit reinnehmen, ja, dass man von vornherein weiß, okay, es wird erwartet, dass hier so und so viel Gewinn in China erwirtschaftet wird und dass dann die Preise entsprechend angepasst werden.
Ja, die Dinge in China entwickeln sich ja so schnell, und hoffentlich ist das Geschäft auch in vielen Fällen positiv. Zumindest deine Erfahrung belegt ja, dass das Steuerthema bald ein wichtiges Thema sein wird, weil das Unternehmen Geld verdient. Und wenn man Geld verdient und in guter Situation ist, vergisst man vielleicht auch, dass man laufend seine Operations, seinen Betrieb optimieren muss. Und um quasi Kosten im Blick zu halten, dass man nicht unnötig zu viel Geld bezahlt für das, was man eigentlich günstiger bekommen kann. Ein Thema haben wir in unseren Vorbereitungen auch gesprochen, das ist das Thema Logistikkosten. Das ist eine relativ große Position für viele Industrien, und da gibt es auch wirklich Potenzial. Kannst du da noch uns noch ein bisschen erklären?
Also gut, die Logistikkosten, das sind mehrere Aspekte. Auf der einen Seite ist natürlich die großen Kosten, wenn man das Produkt komplett in Europa herstellt. Also diese Überseekosten, da gibt es dann die drei Varianten: Flug, Schiff oder Zug. Da glaube ich mal, da kann man sich dafür entscheiden. Das ist dann die Kosten, die kann man eben nicht groß optimieren. Die sind hundertprozentig eben von der Marktsituation abhängig. Anders wird es drum, wenn es um die Verteilung innerhalb von China geht. Und da spielt eben die Auswahl des Standorts, den man hat, in China eine große Rolle. Ja. Auch, es hängt auch davon ab, was die Produkte sind. Aber angenommen, man hat wirklich so Produkte, ja, Consumer Products, die in größeren Mengen eingeführt werden und dann an einem zentralen Lager in China zwischengelagert werden und von hier verteilt werden. Dann lohnt es sich ganz genau, bevor man sich für den Standort entscheidet, zu überlegen, wo sind meine Hauptkunden? Und dann einen Standort zu suchen, der relativ in der Mitte dieser Kunden ist. Damit man, weil die meiste Verteilung geht hier eben über Lastwagen, dass man eben jeden Kunden innerhalb kurzer Zeit mit einem Lastwagen erreichen kann. Möglichst nicht in einer der großen Städte direkt an der Küste, weil die doch relativ teuer sind. Also das ganze Thema Shanghai, Peking, Guangzhou ist jetzt nicht so für jede Firma der erste Anschlag, würde ich sagen, der ideale Ort, weil da eben auch sämtliche Nebenkosten extrem hoch sind. Und unter Umständen lohnt sich es da auch, wirklich ein bisschen mehr Zeit zu investieren, unter Umständen auch einen Logistikberater zu nehmen, mit dem man das mal durchgeht und durchspielt, wie man sich eine Marktentwicklung in China vorstellt über die nächsten paar Jahre, größenordnungsmäßig. Und wo man die Kunden sieht, dann kann man relativ schnell auf einer chinesischen Landkarte sehen, okay, wenn ich mich hier hinstelle, kostet mich die Logistik im Jahr so viel. Wenn ich mich weiter 100 Kilometer weiter nördlich oder landeinwärts oder so hinstelle, kostet es mich entsprechend Beträge mehr oder weniger. Dazu kommt noch das Thema, dass sehr viele chinesische Städte jetzt Freihandelszonen einrichten, die einem zumindest erlauben, dann Ware, die man importiert hat, erstmal nicht zu verzollen, sondern erst dann zu verzollen, wenn die Ware ausgeliefert wird. Das mag für den einen oder anderen auch sehr interessant sein.
Du sagtest eigentlich, dass die Infrastruktur, dass verschiedene Kostenfaktor des Logistikkonzepts vielleicht auch sich verändern. Deswegen müssen die Unternehmen eigentlich unbedingt regelmäßig ihr Logistikkonzept reviewen oder überprüfen halt, ne?
Genau, also gut, große Unternehmen machen das regelmäßig. Also in meinem letzten Arbeitgeber haben wir das alle 5 Jahre gemacht. Und das war natürlich ein Riesenaufwand, weil es auch ein großes Unternehmen war, große Firma, viele Kunden, 600, glaube ich, 6000 Vertriebsplätze in China am Ende. Da war das natürlich ein ganz anderes Thema. Da hatte jede Provinz dann so ein Lager, was auch das Zeug zwischengelagert hat. Das ist natürlich für eine kleine Firma ist nicht so interessant, aber wenn es mal hier zu einer eigenen Vertriebsgesellschaft kommt, dann glaube ich, macht das schon sehr viel Sinn zu überlegen, wo baut man es auf, ja, und so, dass man es nicht alle 5 Jahre umziehen muss, sinnvollerweise, ja, sondern wirklich das mit Land hier hält, weil chinesische Mitarbeiter sind nicht so extrem flexibel, weil die Leute sind alle verheiratet. Und in China kann man davon ausgehen, dass die Ehepartner auch arbeiten. Das heißt, man wird dann nicht, wenn die Firma sagt, jetzt wegen ein paar hundert Euro ist es günstiger, wenn wir die Firma jetzt woanders hinlegen, dann verliert man normalerweise auch sehr viele der guten Mitarbeiter. Das heißt, es lohnt sich dann schon am Anfang sehr viel in Gedanken darauf zu verlegen, wo man nachher bleiben möchte.
Ja, das Thema Logistik ist wichtig, eventuell doch nicht für alle KMU interessant, weil man ja noch keine Produktion hat und so weiter. Aber unser nächstes Thema ist sicherlich ist für alle KMU interessant, weil es geht um das Thema Innovation. Und wir glauben, dass viele deutsche Unternehmen bis jetzt erfolgreich in China tätig sind. Und werden bald merken, sie brauchen neue Produkte oder neue Service oder sie haben jetzt schon die Herausforderung, neue Innovationen zu betreiben, lokal. Und warum ist es so schwierig, so ein Cash-Cow-Standort wie China, aus so ein Cash-Cow-Standort China, einen Innovationsstandort China zu machen?
Na klar, ich meine, viele Unternehmen, die jahrelang hier sind und China als Cash-Cow benutzt haben, die werden früher oder später davor das Problem gestellt, dass man das nicht machen kann. Ja, ich meine, der chinesische Markt ist sehr innovativ und sehr schnell. Wenn man Produkte hat, die hier schon auf dem Markt sind, unter Umständen selber hier produziert, dann kennt man relativ schnell auch die ganze Konkurrenz und weiß, wo die sich hinbewegt. Und die Konkurrenz kennt dann auch den deutschen Anbieter und beobachtet sehr genau, welche Produkte der hat, wie die gemacht sind und versucht eben dadurch neuere und bessere Produkte auch dann an diesem Markt dranzukommen. Und wenn man da nicht mithält, sondern eben das chinesische Geschäft nur versucht auszucashen, dann kommt man relativ schnell eben ins Hintertreffen. Das heißt, es kann sehr schnell passieren, dass die chinesische Konkurrenz dann mit Innovationen tiefen Produkten, die unter Umständen auch noch günstiger sind als die eigenen, auch besser unter Umständen oder mehr Kundennutzen bieten, dann einen überholt, bevor man die Möglichkeit gehabt hat, selber Dinge neu zu entwickeln. Also ich empfehle allen Unternehmen, die sich mit dem chinesischen Markt beschäftigen, von vornherein das Thema Innovation sehr, sehr ernst zu nehmen. Unter Umständen in China ein kleines Team aufzubauen, die sich damit beschäftigen. Was macht der chinesische Markt? Was braucht der chinesische Kunde? Und sich nicht auf die Geschwindigkeit des deutschen Entwicklungszentrums verlassen zu müssen. Das, glaube ich, ist wichtig. Das kommt auch aus meiner Erfahrung bei meinem letzten Arbeitgeber. Es ist wichtig, hier im Markt für den chinesischen Markt mitzuentwickeln. Wo das dann konkret ausentwickelt wird, ist dann nicht so wichtig. Aber man muss die Vorgabe für neue Produkte hier im Land vorgeben. Das, glaube ich, ist wichtig.
Ich stimme dir voll zu. Dennoch habe ich beobachten können, dass für viele KMU-Unternehmen für ihre kleine Niederlassung in China durchaus eine große Herausforderung ist, Innovation zu betreiben oder solche Aktivität überhaupt zu bewältigen. Das kostet ja viel Ressourcen und auch man braucht auch die richtige Person dafür. Und was ist aus deiner Sicht ein kluger Weg oder ein smarter Weg?
Na gut, das Wichtigste sind halt die Leute im Endeffekt, ja. Also man muss jemanden vor Ort haben, der zumindest den Markt kennt, der den Markt beobachtet und der einem dann genau sagt, wo der Markt sich hinbewegt. Das heißt, man braucht einen eigenen Mann in irgendeiner Form, eine eigene Frau, die eben hier vor Ort den Markt beobachtet. Und dann eben versuchen, herauszufinden, was der chinesische Kunde konkret möchte. Ja, oder wo sich das hinbewegt. Oder eben Lösungen für chinesische Konsumenten, für chinesische Industriekunden, wenn es um Industrieprodukte geht, eben rauszufinden, wo die Richtung hingeht. Ich glaube, da geht kein Weg drum rum. Also es ist wirklich so, dieses Gefühl zu bekommen, dass der chinesische Markt nicht exotisch ist, sondern einer der Märkte, die wir als Firma ganz normal bearbeiten, ja, den wir kennen, wo wir auch die Dynamik kennen, wo wir auch die Grenzen der Dynamik kennen. Also wenn man die Zeitung liest hier in China oder auch in Deutschland, dann kriegt man immer wieder mit, okay, der chinesische Staat will innovativ bleiben, will Innovation in allen Industriezweigen fördern, gewisse Industriezweige mehr als andere. Sehr viel Geld wird ausgegeben für Innovation in chinesischen Firmen. Das Geld wird auch Also diese Subventionen, die gelten auch für ausländische Firmen, die in China etabliert sind. Ja. Nur, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Also vieles von diesen chinesischen Innovationen gehen auch jetzt nicht in die richtige Richtung. Und wir brauchen es nicht, ich glaube nicht, dass wir als deutsche Industrie uns verstecken müssen. Aber wir müssen eben mithalten können. Das, glaube ich, ist wichtig. Und da eben die Beobachtung vom Markt umsetzen zu können. Das, glaube ich, ist ein extrem wichtiger Punkt.
Die Umsetzung braucht natürlich oder verlangt auch die Kapazitäten. Wie könnte man da sich behelfen?
Na gut, ich glaube, also auf der einen Seite durch im Stammhaus in Deutschland was aufbauen. Das ist natürlich immer gut und teuer und dauert lange. Ein Thema, was sehr oft angeboten wird von der chinesischen Seite, eben auch in diesen Innovation Parks, sich mit chinesischen Startups zusammenzutun, ja, chinesische Startups ernst zu nehmen, da Leute einzustellen, unter Umständen auch Joint Venture einzugehen mit chinesischen Unternehmen. Man braucht ja nicht gleich das ganze Unternehmen einzubringen, sondern eben nur für ein gewisses Teilprodukt, für einen gewissen Teil dessen, was man machen möchte in China, eine Joint Venture einzugehen mit einem chinesischen Partner. Also nicht das alte Konzept der Joint Venture, wo man dann mit dem ganzen Unternehmen hier in China eine Joint Venture gemacht hat, mit einem chinesischen Partner in der Hoffnung, dass man dann den Markt ganz aufrollt, sondern eben nur für gewisse Teile. Ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten, die man andenken kann. Und ich glaube, man muss da ein bisschen heutzutage ganz anders denken als vor 20 Jahren, sondern eben auch Zweckehen eingehen, um hier praktisch neue Effekte zu erfinden.
Dass man quasi geschickt dieses Instrument Joint Venture auch nutzt, um da an Ressourcen zu kommen. Ja, vielen Dank, Bernhard. Wir haben so eine Storyline bis jetzt in meinem Podcast noch nie gehabt. Aus Sicht eines KMUs von Gründung zur Weiterentwicklung und Optimierung des Geschäfts und dann auch zur Innovation des Geschäfts. Also besten Dank an deine Inputs, sehr wertvoll. Mich interessiert noch nach fast 30 Jahren China, welche zukünftige Herausforderungen und also Aufgabe siehst du noch bezüglich China?
Na gut, ich meine, ich möchte, wenn es geht, wenn mein Sohn seine Schule hier schafft, dann möchte ich in Mitte nächsten Jahres nach Deutschland zurück, ja, dann denke ich mal, dass meine offizielle Arbeitszeit erstmal dann ihrem Ende entgegengehen sollte. Natürlich möchte ich China nicht ganz aufgeben, ja, dafür war ich zu lange hier. Ich habe praktisch dann die Hälfte meines Lebens in China verbracht. Das kann man dann nicht einfach so hinter sich lassen, denke ich mal.
Ja, glaube ich.
Ich denke mal, dass meine Frau und ich nach Europa zurückgehen werden. Meine Frau kommt aus Schottland. Wir werden dann, wenn es geht, eine Zeit lang zwischen Deutschland, also zwischen Baden-Württemberg und Schottland da unsere Zeit aufteilen. Aber ich möchte nach wie vor halt mit China verbunden bleiben. Ja? Und ich werde mich dann wahrscheinlich sehr aktiv dann bei diesem China-Netzwerk Baden-Württemberg engagieren. Das habe ich zusammen mit ein paar Freunden aufgemacht vor einiger Zeit und die soll dazu dienen, so eine Plattform zu sein, eben für alle Interessenten, alle Stakeholder, die sich mit dem Thema China und Wirtschaft in Baden-Württemberg beschäftigen. Das ist eine sehr sinnvolle Einrichtung. Es gibt in anderen Bundesländern ähnliche Vereine, die sich darum kümmern. In Baden-Württemberg gab es bisher nichts, was so übergreifend ist. Und es soll wirklich so eine Plattform sein, wo eben Austausch stattfindet, damit alle Stakeholder voneinander wissen und damit man auch dann Informationen über China bekommen kann, auch dann sich als selber einbringen kann mit seinen eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, da kann ich einige meiner Erfahrungen dann auch noch anbringen. Aber ich möchte nicht auf ewige Zeiten dann in diesem China-Markt bleiben. Ich möchte dann auch noch einen Teil meines Lebens mit meinen Kindern und hoffentlich also meine Enkel dann irgendwann mal auch verbringen. Ja.
Schön.
Also das ist schon, irgendwann muss man auch aufhören können.
Ja. Also ich finde eine tolle Mission mit China-Netzwerk Baden-Württemberg und ein toller Plan, wieder nach Europa zurückzukommen. Ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg, dass es auch das gut gelingt, das ist klar. Ich habe noch zum Schluss ein paar persönliche Fragen. Und nach 30 Jahren oder fast 30 Jahren China hast du viele Orte bereist. Was ist dein Lieblingsort in China im Sinne von Urlaub?
Schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich muss nicht alles gesehen haben. Ja? Also meine Familie und ich, wir haben viele Dinge angeguckt. Ich denke mal, wir waren vor kurzem in Xiamen, das hat uns sehr gut gefallen. Also meine Frau, die geht gerne ans Meer, aber nicht so für Strandurlaub. Ja? Mir persönlich hat, vor einigen Jahren war ich am Gelben Gebirge, das hat mir sehr gut gefallen. Ja? Das fand ich eben, das ist so ein klassisches Gebirge, das fand ich sehr empfehlenswert. Doch, also um die Gegend halt hier um Nanjing ist meiner Ansicht nach auch sehr ideal. Ich mag so diese Regenzeit, wenn dann so das warm ist und es regnet und alles blüht und alles sprießt. Ja, das hat schon, das ist für mich dann China, ja, wenn so morgens dann so der Wasserdampf aus den Bäumen im Garten kommt, ja, das fasziniert mich. Für andere Leute ist es völlig unerträglich.
Fast eine Traditionsfrage meines Podcasts ist, wenn du geschäftlich unterwegs bist, in einem Hotel übernachtest, am Morgen gehst du auf Frühstücksbuffet, gehst du eher zu dem internationalen Teil oder zu dem chinesischen Frühstücksteil?
Es kommt drauf an. Ich muss gestehen, ich bin jemand, der zum Frühstück normalerweise nur Obst isst und ein halbes Marmeladebrot. Ja, ich bin so ein Süßmensch am Frühstück. Dadurch fällt für mich natürlich ein Großteil des chinesischen Frühstücks weg. Aber es kommt darauf an, wo ich bin. Ja, in manchen Städten gibt es dann irgendwelche lokale Spezialitäten, die ich dann schon gern probiere. Also ich mag ganz gerne Youtiao.
Ah, Youtiao.
Und Sojamilch. Ja, das habe ich immer gerne gegessen. Das esse ich gerne. Also wenn Sie das im Hotel haben, dann hole ich mir das auch. Aber sonst bin ich da leider auf der süßen Seite des europäischen Spektrums verhaftet.
Ja, das macht ja nichts. Das ist auch lecker. Ja. Hast du aber dagegen ein chinesisches Gericht?
Also an sich esse ich alles gern. Aber ich esse sehr gerne verschiedene Sachen, die aus Tofu gemacht sind. Nicht unbedingt, ich bin kein Vegetarier, aber ich esse relativ wenig Fleisch und das ganze Thema Tofu, das ist halt sehr faszinierend, ja, weil es halt Aus einem ganz bescheidenen Produkt kann man da eben sehr viele Dinge machen. Und ich habe selber früher, als wir noch in Deutschland gewohnt haben, das erste Kind da war, habe dann selber Tofu gemacht, weil da durfte kein tierisches Eiweiß essen für eine Zeit. Und daher weiß ich, wie das geht und wie viel Arbeit da drin steckt. Ja. Und wenn ich da was kriegen kann, dann bin ich immer dankbar.
Ja, was ist dein Lieblingsverkehrsmittel in China, in Nanjing?
Also ehrlich gesagt, ich fahre einigermaßen ein bisschen Fahrrad, ja gut, früher. Ich hatte lange Zeit ein eigenes Auto, das habe ich jetzt nicht mehr. Und ich bin jetzt nicht so der Autoenthusiast, muss ich sagen. Also ich bin immer dankbar, wenn ich gefahren werde, ja. Und wir lassen uns jetzt hier, also wir haben jetzt hier zu zweit so einen Fahrer organisiert, der uns morgens abholt und abends wieder dann zurückbringt. Und ich genieße die Zeit eigentlich dann im Auto lesen zu können. Und ich finde aber, wenn ich jetzt in Shanghai bin zum Beispiel, da habe ich mich jetzt sehr schnell daran gewöhnt, mit der U-Bahn zu fahren. Das fand ich also extrem hilfreich. Früher wurde ich immer von der Firma abgeholt, dann kam dann immer der Salesleiter aus Shanghai und habe mich dann abgeholt. Und dann stand man meistens eine Stunde lang im Stau für eine Strecke, die ich heute in der U-Bahn in einer halben Stunde hinter mich bringe. Ja. Und ich finde es halt faszinierend, wie schnell man eben sich in diesen großen Städten mit der U-Bahn bewegen kann. Und ich messe mich dann immer selber, ja, also dass ich dann sage, jetzt versuch's mal, wie schnell kommst du von A nach B, ja, und das ist faszinierend.
Ja, sehr schön. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Meine letzte Frage heute ist, hast du vielleicht noch einen weiteren China-Experten oder Expertin, die für das Gespräch geeignet sei?
Ich kenne sehr viele Menschen, ja. Es kommt darauf an, für welche Art von Inhalten, ja, würde ich sagen. Ich überlege mal, ja.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich bedanke mich nochmal für deine Inputs und das sind sehr hilfreiche Empfehlungen und hoffentlich bald wieder physisch zu treffen in Shanghai.
Ja, das hoffe ich auch. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ja, und für das Gespräch so und so. Und ich hoffe, dass diese Epidemie bald vorübergeht, dass wir alle wieder normal reisen können und dann wirklich dann ja, wieder mal nach Europa zurückkommen, von meiner Seite aus.
Danke, dir noch eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss, bye bye.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.